Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Heute sprechen wir über Krisenerfahrungen, der sogenannten Acadia. Ein Laster ist die sogenannte Acadia. Auch ein Wort, das man schlecht übersetzen kann und deshalb oft stehen gelassen wird. Meistens wird es mit geistlicher Trägheit, Lustlosigkeit und Überdruss übersetzt. Wie die genannte Acadia im Leben von unserem Landespatron, dem Bruder Klaus, ausgesehen hat, darüber denken wir mit unserem Gast, dem Bruder Klausenkaplan Ernst Fuchs nach. So begrüße ich Sie, lieber Kaplan Ernst Fuchs, ganz herzlich.
Guten Tag.
Lieber Kaplan Ernst Fuchs, Sie halten immer wieder Exerzitien, zum Beispiel auch bei den Schweizer Gardisten. Die Acadia, die unter anderem als Mittagsdämon genannt wird, ist auch ein omnipräsentes Thema in den Klöstern. Welche Erfahrungen haben Sie als Exerzitienleiter in Bezug auf die Acadia gemacht?
Es kommt natürlich immer auf das Alter der Leute an, mit denen man Exerzitien macht. Wenn ich jetzt Exerzitien halte bei jungen Leuten, ist dieses Thema noch nicht so präsent. Acadia, der Acadia, das ist ein Thema, das wahrscheinlich eher so in den späteren Lebensphasen kommt, was man dann auch bei Bruder Klaus gut sieht. Die Begeisterung des Anfangs, jetzt bei jungen Leuten, zum Beispiel bei den Gardisten, das verträgt sich ja nicht so mit diesem Mittagsdämon, mit diesem Überdruss, mit der Acadia. Allerdings dann später, wenn so der Alltag einen einholt oder die Lebensprobleme auch größer werden, die Fragen vielleicht auch schwieriger werden, dann, wenn alles so grau in grau sich plötzlich präsentiert, dann, denke ich, wird das Thema Überdruss Acadia dann stärker. Auf Schweizerdeutsch kann man übrigens das Wort Acadia ganz gut übersetzen. Das hat meines Wissens Professor Gasser einmal so gesagt. Er sagt, das ist eigentlich der Verleider. Also wenn einem alles zu viel wird, wenn es eben einem verleidet, das, was man tut, das Beten, das Leben, wenn einem alles zu viel wird, es verleidet einem, das ist eben die Acadia, der Verleider.
Lieber Kaplan Ernst Fuchs, die Kirchenväter sahen bei der Acadia vor allem den Mangel und die Sorge des eigenen, also die Trägheit zum Guten oder die Sorglosigkeit. Wo sehen Sie in der Vita diese Thematik bei Niklaus von Flüe?
Mangelnde Selbstsorge, die sieht man vielleicht bei Bruder Klaus, Niklaus von Flüe, vor seinem Weggang, bevor er seine Familie verlassen hat, von 48 bis 50. In dieser Zeit vorher hatte er ja 1000 Verpflichtungen. Er hatte eine große Familie mit 10 Kindern. Er war Bauer, ein wohlhabender Bauer im Vergleich für jene Zeit. Er stand in der Öffentlichkeit, nahm auch öffentliche Aufgaben wahr. Aber er merkte in dieser Zeit, soweit wir es aus den Quellen auch wissen können, er merkte gerade in dieser Zeit, dass das, was ihm sehr wichtig war, Gott in seinem Leben näher zu kommen, sein Innerstes, das kam nicht wirklich auf seine Kosten, weil er eben in diesen 1000 Verpflichtungen kaum Zeit dafür fand. Also da könnte man vielleicht am ehesten von mangelnder Selbstsorge bei Bruder Klaus oder damals noch Niklaus von Flüe, bevor er ja dann Einsiedler wurde, sprechen. Er hat in dieser Zeit ja auch sehr darunter gelitten, dass er diese Beziehung mit Gott nicht so pflegen konnte, wie er eigentlich wollte. Er war so in seinen Verpflichtungen drin, dass er dann die Nacht dafür opferte. Es ist überliefert, dass er in der Nacht immer wieder aufgestanden ist, eben um zu beten an diesem Ofen in seinem Wohnhaus, weil das die einzige Zeit war, wo er für sich selber sorgen konnte und das tun konnte, was ihm ganz zutiefst wichtig war, eben mit Gott in Beziehung zu sein, sein geistliches Leben zu pflegen, jenseits der irdischen Verpflichtungen.
Es geht heute um Niklaus von Flüe. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Also Niklaus von Flüe ist ein Mann des Mittelalters. Er lebt im 15. Jahrhundert, aber er ist ganz im Leben gestanden. Er war Bauer, er war in politischen Ämtern, er hatte eine große Familie. Immer war aber auch das religiöse Bedürfnis bei ihm sehr ausgeprägt. Er konnte immer weniger dann dieses religiöse, tiefe religiöse Bedürfnis vereinbaren mit all den gesellschaftlichen und familiären Erwartungen und Verpflichtungen. Darum ist er dann mit 50 dem Ruf Gottes gefolgt, hat dann mit Einverständnis von Dorothee, seiner Frau, die Familie und seinen Besitz verlassen und wollte als Pilger in die Welt ziehen. Gott sah aber eigentlich einen anderen Weg für ihn. So kam er nicht als Pilger in der Welt rum, sondern lebte schließlich nach diesem Pilgerumweg 20 Jahre lang bis zu seinem Tod im Ranft, in der Einsamkeit. Schon zu Lebzeiten galt er als lebendiger Heiliger. Er war weit über das Obwaldner Land hinaus bekannt in ganz Europa, weil man von ihm sprach als dem Eremiten in der alten Eidgenossenschaft, der ohne Speise und Trank leben konnte. So ist er natürlich auch für uns heute ein ganz moderner Heiliger, weil er ganz viele Aspekte abdeckt, die die Menschen heute ja auch kennen. Diese Suche, dieses ständige Suchen nach Gott, dann diese vielen Verpflichtungen und wie man das alles unter einen Hut bringt. Als Mystiker, als Politiker, als Bauer und so weiter können sich viele Menschen in ihm wiederfinden.
Kaplan Ernst Fuchs, welche Ereignisse, Lebensphasen oder Charaktereigenschaften erkennen Sie von Bruder Klaus in der Acedia?
Er spricht nie von Acedia. Ob ihm dieses Wort bekannt war, weiß ich nicht. Aber er spricht von einer Phase, wo er sicher diese Acedia, diesen Verleider, diesen Überdruss erkennen gelernt hat. Und das ist recht gut überliefert. Das ist eben seine große Krise, die er hatte, bevor er Familie und Besitz verlassen hat, von 48 bis 50. Das ist diese Zeit, in der er unter diesem Überdruss sicher gelitten hat. Er spricht selber davon, dass ihn sogar die Gesellschaft seiner lieben Frau und seiner Kinder lästig wurde in dieser Zeit. Diese Krisenzeit würde ich als Erfahrung der Acedia, dieses Überdrusses bei Bruder Klaus bezeichnen.
Wie konnte er trotzdem zur Heiligkeit gelangen, obschon er die Laster wie zum Beispiel die Trägheit, die Lustlosigkeit und weitere andere?
Also heilig ist man ja nicht, sondern heilig wird man. Das ist bei Bruder Klaus sehr gut erkennbar. Man wird heilig, man braucht einen Weg, um heilig zu werden. Mit der Gnade Gottes wird man heilig und auf diesem Weg hat man ganz viele Menschen um sich und ganz viele Einflüsse, die einem dabei helfen. Wichtig ist bei Bruder Klaus sicher, er gab nicht auf. Er ist dann nicht in diesem Laster der Trägheit stecken geblieben, sondern er hat sich in dieser Zeit Rat gesucht und geholt bei seiner Frau Dorothee, bei Priestern. Und er hat nicht nur Rat gesucht, sondern hat dann auch die Ratschläge befolgt und so seinen Weg gemacht.
Gehörte hierzu auch für die Verarbeitung respektive für seinen geistlichen Weg oder Wachstum, war auch die Beichte ein Element davon?
Ja, es gibt zur Beichte einige ganz alte Quellen, die das ein bisschen erhellen können. Schon während seiner Zeit im Ranst kam jemand zu ihm, ein gelehrter Mann, der ihn dazu auch befragt hat. Und er sagte da, wenn der Mensch zur Reue und zur Beichte komme, und wenn er es auch nicht mehr tut, was er zu beichten hat, so kann Gott ihm vergeben. Die Beichte spielte also bei Bruder Klaus sicher eine große Rolle. Dann an einer anderen Stelle, die überliefert ist, sagt er, das Leiden Christi, den gemeinen Tod und das jüngste Gericht zu betrachten, ist nötig, aber eines ist nötiger, dass der Mensch reinen Gewissens sei, dass er wenig Worte macht und gern allein ist. Und dann sagt er, dass er oft offen und ehrlich beichtet und nicht mehr Speise und Trank braucht, als notwendig ist. Und die dritte Stelle, die ich dazu gefunden habe, heißt, zuerst hat er seinen Seelsorger an den hohen Festen, dann nach Verlauf von 10 Jahren dem eigenen Kaplan alle Monate seine Sünden gebeichtet und das Altarsakrament empfangen. Das ist dann auch in die Geschichte eingegangen, in der Frömmigkeit rund um Bruder Klaus, diese monatliche Beichte und damals üblich dann die Kommunion nach der Beichte. Heute wird ja normalerweise mehr kommuniziert als damals.
Wie würden Sie seinen Charakter beschreiben? Zuvor war er ausgesetzt in Politik und Wirtschaft und danach hat er ein kontemplatives Leben geführt. Hat er schon Grundzüge von Geburt aus, dass er eher, vielleicht, wenn man sagen kann, ein introvertierter Mensch war?
Ja, in allen Befragungen, die man gemacht hat, gleich nach seinem Tod, vor allem auch bei seinen Freunden und seinen ältesten Söhnen und weiteren Personen, die man befragt hat, diese Zeugnisse sind auch gut einsehbar noch heute. Sie wurden aufgeschrieben und dieses Kirchenbuch heißt das heute, Kirchenbuch von Sachsen, das ist bei uns in der Sakristei aufbewahrt. Da erzählen eigentlich alle Leute, dass er stets die Einsamkeit gesucht hat, schon als Kind, auch später als Jugendlicher und während seiner Zeit als Ehemann war er auch immer wieder, wollte er sich zurückziehen zum Gebet, sei es jetzt eben in der Nacht oder sei es in der Natur, das ist sicher etwas, was ihn sehr geprägt hat. Er war sicher so ein bisschen vorgeprägt, ein eher introvertierter Mann, der aber lange in der Öffentlichkeit gewirkt hat und dann ja auch, als es schließlich Einsiedler wurde, nicht wirklich ein Einsiedler in dem Sinne war, dass er dann überhaupt keinen Kontakt mehr hatte mit Leuten. Im Gegenteil, es sind ja sehr, sehr viele Menschen zu ihm gekommen, haben ihn um Rat gefragt, in ihren Nöten und Anliegen befragt, wollten von ihm geheilt werden und so weiter und so fort.
Würden Sie sagen, Kaplan Ernst Fuchs, dass introvertierte Menschen eher anfälliger sind oder das größere Potenzial für Acedia ausweisen?
Ja, Ich glaube, das kommt nicht so darauf an, ob man jetzt introvertiert oder extrovertiert ist, sondern eher, ob man sich überhaupt mit diesen religiösen und großen Lebensfragen auseinandersetzt. Eher vielleicht der ganz oberflächliche Mensch, der wird wahrscheinlich kaum in Berührung kommen mit diesem Thema. Aber jeder Mensch, der sich ernsthaft bemüht, der auch auf der Suche ist, diese Menschen werden früher oder später sicher Erfahrungen mit diesem Thema machen.
Der Bruder Klaus war von der Welt in die Kontemplation gegangen, also das war sein Weg. Könnte es sein, weil er unter Acedia gelitten hat?
Ja, insofern eben diese Acedia sich bei ihm zeigt, also diese ganze Zeit der Vorbereitung des Weggangs in dieser Zeit der Krise, die man ja oft auch schon bezeichnet hat als große Depression, die er hatte zwischen 48 und 50. Und Acedia und Depression, das hat ja auch viele Zusammenhänge. Und da könnte man sicher sagen, das war wichtig für ihn, diese Zeit durchzumachen, weil er hat durch diese Erfahrung überhaupt dann den Weg gefunden, den Gott für ihn bereithielt.
Der Bruder Klaus ist als Pilger weggezogen und in Liestal wieder zurückgekehrt. Er war danach ein geschlagener Mann und ging trotzdem entschlossen, konsequent den Weg Gottes. Wie würden Sie das in Bezug auf die Thematik der Laster einordnen?
Ja, ob er ein geschlagener Mann war zu dieser Zeit, weiß ich nicht so recht. Sicher ist, dass er der Meinung war, dass Gott ihn als Pilger sehen möchte. Aber er war immer ein Mann, der auf Zeichen geachtet hat, obwohl er dann sicher war, dass er jetzt ausziehen muss und weggegangen ist und als Pilger in die Welt gezogen ist, hat er nicht aufgehört, auf Zeichen zu achten, die Gott ihm gibt, ob er da auf dem richtigen Weg ist. Und er hatte ja dann auch Zeichen erhalten, gerade vor Liestal. Er sah ja zuerst diese Stadt in Rot. Dann begegnete er einem Bauern, dem er so seine Gedanken anvertraute, auch was ihm jetzt da passiert, was er vorhat. Und er hat dann auf dieses Wort dieses Bauern, der zufällig da war, auch gehört und ist schließlich wieder zurückgekehrt in seine Heimat. Und das dritte Zeichen, das er ja bekommen hat in der Nacht nach dieser Begegnung mit diesem Bauern, der ihm gesagt hat, er solle doch da nicht den fremden Leuten quasi auf dem Portemonnaie liegen, er solle da, wo er selber zu sich schauen könne, sein Leben leben, hat er ja nach dieser Begegnung dann noch dieses Erlebnis gehabt mit dem Blitzstrahl aus dem Himmel, der dann auch in seinen Magen ging und er einen großen Schmerz verspürt hat und seit dieser Nacht musste er nicht mehr essen. Das ist ja der Anfang dieses großen Fastenwunders von Bruder Klaus.
Das Anliegen des Friedens war für ihn sehr zentral. Vor seiner Wende war er als Offizier im Krieg. Wie hat er diese zwei komplett unterschiedlichen Leben überwunden? Und ist das vielleicht auch unter anderem ein Ursprung der Wurzel der Acedia?
Im Krieg war er ja, wie damals üblich, in sehr jungen Jahren, schon mit 14 Jahren zogen ja junge Männer, oder heute würde man eher Jugendliche sagen, in den Krieg. Mit 16 konnte man schon dazu gezwungen werden. Mit der Acedia, der Acedia, diesem Verleider, dem Überdruss, da bekam er es ja dann viel später zu tun, mit 48. Es ist zumindest nichts bekannt, dass er vorher schon unter diesem Übel gelitten hätte. Und im Ranft, da hat er ja den Frieden gefunden. Nach diesem langen Leben als Familienvater, als Politiker und so weiter und so fort. Und nach diesem Umweg über Liestal, wo er schließlich den Ort gefunden hat, wo er leben wollte, da hat er auch den Frieden gefunden. Und das ist ja auch dann dieser tiefe Satz, der von ihm überliefert ist im Bernerbrief, dass Friede immer in Gott ist, denn Gott ist der Friede. Das heißt ja, er hat diesen Frieden eben gefunden und darum, er hat diesen Frieden gefunden, weil er Gott gefunden hat, weil er da zur Ruhe gekommen ist.
Lieber Kaplan Ernst Fuchs, das bekannte Ratbild zeigt das Leben gegen außen und innen. Wo kann man etwas über den Umgang mit der Acadia lernen?
Wenn man jetzt mit Acadia konfrontiert ist, also wenn man selber diesen Mittagsdämon erlebt, diesen Verleider spürt, alles grau in grau wird, dann kann uns dieses Bild, dieses Ratbild helfen, weil es uns in die Mitte führt. Und wer ist die Mitte von allem, von unserem Leben, von unserem Glauben? Das ist Gott und das Vertrauen auf ihn. Und dieses Ratbild, das ja eigentlich ein Symbol der Trinität, der Dreieinigkeit ist, von Vater, Sohn und Heiligen Geist, dieses Ratbild führt uns sichtbar in diese Mitte, die Gott selber ist, dieser dreieinige Gott. Wenn wir uns gerade in diesen schwierigen Zeiten, gerade wenn wir so eine graue Zeit durchleben müssen, wie Bruder Klaus von 48 bis 50, wenn wir unter Acedia leiden, dann hilft es, sich auszurichten, sich wirklich auf Gott auszurichten. Erhebet die Herzen, wie wir es in der Liturgie hören. Dass man das dann ja nicht vergisst, das hat Bruder Klaus auch nicht getan. Dreieiniger Gott, das ist der dreieinige Gott, der uns da begegnet in diesem Symbol, der uns zeigt, dass wir uns auf ihn ausrichten müssen. Und wir lernen dabei ja auch, dass Gott Beziehung ist, Vater, Sohn und Geist. Es ist eine Bewegung in Gott. Und wir gelangen ja auch so zu Gott, wie er ist. Also in Beziehung. Und wenn wir in Beziehung bleiben, wenn wir in Bewegung sind, dann finden wir auch zu Gott, auch als Eremit und Büßer, als großer Faster und großer Beter, blieb ja Bruder Klaus in Beziehung, natürlich mit Gott, und er blieb auch in Bewegung. Er hatte ja nicht einfach so einen ruhigen Platz und war da, sondern da kamen ja Tausende von Menschen, die ihn sehen wollten, die von ihm einen Ratschlag haben wollten, die etwas von ihm wissen wollten. Und alles, was wir so kennen, was überliefert ist aus dieser Zeit, das zeigt ja eindrücklich, dass er nicht stillgestanden ist. Er hat sich interessiert für die Fragen des Glaubens. Er hat sich interessiert für die Nöte der Menschen. Er war ja auch in Beziehung weiterhin mit der Familie. Anders als vorher, aber eben doch in Beziehung. Und dieses Ratbild kann uns also helfen, gerade in einer Zeit der Krise, dass wir aus dieser Krise, in dieser Krise quasi nicht versinken, sondern dass wir gerade dann uns bemühen, alles zu tun, um uns aufzurichten und auf Gott zu blicken.
Wir sind im Gespräch mit dem Bruder Klausenkaplan Ernst Fuchs zum Thema Akedia, das Laster der Trägheit, des Überdrusses bei Bruder Klaus. Und wir freuen uns auf die weiteren Gedanken zum nicht einfachen Thema der Akedia und dem Bruder Klaus. Lieber Kaplan Ernst Fuchs, haben Sie die Beobachtung gemacht, dass Menschen selber bei sich die Akedia erkennen, oder ist das etwas, das man bewusst verdrängt?
Bei Menschen allgemein im seelsorgerlichen Gespräch erfahre ich schon oft, dass Menschen davon auch erzählen, dass sie in großen Schwierigkeiten sind, dass sie zwar praktizieren, dass sie beichten gehen, dass sie die Messe mitfeiern, das Gebet verrichten, alles so tun, aber eben alles so grau in grau wird, eben dieser Verleider von ihnen Besitz ergreift. Und das ist ja dann immer für mich ermutigend, wenn die Leute das aussprechen können, ist ja das Wichtigste schon einmal getan. Man holt sich dann eben Rat, so wie das Bruder Klaus auch getan hat. Man versucht dann auch einen Rat zu geben. Also wenn jetzt Leute bei mir so etwas erzählen, gerade jetzt bei Bruder Klaus, die mit ihm verbunden sind, finde ich es sehr ermutigend zu wissen, dass ein großer Heiliger wie Bruder Klaus eine solche Zeit gekannt hat, dass er da aber auch uns einen Weg zeigt, wie wir herausfinden. Und das sehen wir bei Bruder Klaus tatsächlich sehr gut. Eben einmal dieses Rat einholen, dann auf diesen Rat auch achten, diesen Rat umsetzen. Er hat ja damals von einem Priester den Rat bekommen, er solle das Leiden Christi betrachten. Und durch das Betrachten des Leidens Christi merken wir sind ja nicht allein, wenn wir in einer Notzeit sind. Wenn wir in einer geistlichen Not sind, das ist ja die Akedia letztlich eine geistliche Notzeit, dann ist es schon ein wichtiger, heilsamer erster Schritt, zu wissen, dass wir in dieser Zeit nicht alleine sind, dass Christus mit uns ist, weil er ja alle Wege mit uns geht. Bruder Klaus hat dann auf den Rat des Priesters hin auch die 7 kanonischen Stunden dann zu beten begonnen, hat also den Tag so fast klösterlich dann zugebracht und in dieser tiefen Beziehung mit Christus aus dieser Not gefunden. In der tiefsten Dunkelheit müssen wir immer daran denken, dass da immer noch ein Licht ist, also das Licht von Ostern letztlich. Und bei Bruder Klaus spielt das Licht eben eine große Rolle von Anfang an. Es gibt die Überlieferung der vorgeburtlichen Vision, wo er einen Stern gesehen habe, das erste Mal ein Licht, das ihn begleitet und dieses Licht, das er so mit sich selber verbindet. Dann zum Beispiel die Lichter, die ihm den Weg in den Ranft gewiesen haben. Dieses Licht vor Liestal, dieser Lichtstrahl, der ihn schmerzte dann im Bauch. Seither hat er ja nicht mehr gegessen. Und schließlich dieses unglaublich gleißende Licht, das er erfahren hat im Ranft, diese Vision des göttlichen Antlitzes. Also in der größten Dunkelheit sollten wir nie ganz aufgeben und uns immer wieder zurückerinnern an solche Lichtmomente, die sicherlich in jedem Leben zu finden sind.
Sie haben zwar von Licht gesprochen, aber wenn wir die Perspektive auf die Dunkelheit legen, ist das nicht eine bestimmte Strahlkraft, wenn man in der Dunkelheit lebt, dass dann die Mitmenschen diese Person eher meiden? Und trotzdem ist es bei Bruder Klaus nicht der Fall gewesen. Er war ein sehr gefragter Ratgeber und man hat ihn in der Einsamkeit aufgesucht, um Rat einzuholen. Was kann man daraus ziehen oder wie sehen Sie dies?
Ja, also ich denke eben, dass Bruder Klaus nicht in der Dunkelheit lebt. Ich denke eher, er hat auch Phasen der Dunkelheit kennengelernt. Aber nach allem, was wir so wissen von seinem Leben auch im Ranst, können wir sagen, dass er hier eben den Frieden und das Licht gefunden hat und so auch den anderen Menschen helfen konnte, die noch in einer stärkeren Dunkelheit lebten, weil er eben auch das gekannt hat. Also er hat ja auch dunkle Phasen gekannt, er hat auch das Böse kennengelernt. Je näher man bei Gott ist, desto mehr lernt man natürlich auch das Böse kennen. Aber er lebte schließlich nicht in der Dunkelheit. Der Ranft ist dann doch der Ort, der durchstrahlt ist vom Licht, schon die Lichter, die ihm den Weg gewiesen haben in den Ranft. Aber diese Zeit der Dunkelheit, die eben vor allem diese Zeit zwischen 48 und 50 war, aber später kenne ich zumindest jetzt keine Überlieferung, die besagt, dass er da in große Dunkelheit wieder gekommen wäre. Im Gegenteil, er hat diese Zeit als Eremit und großer Büßer und Beter im Ranft eigentlich in großem Licht erlebt. Und das hat die Menschen auch angezogen. Es gibt allerdings vielleicht noch so eine zweite Überlieferung, dass dieses Erlebnis, das er hatte im Ranft, diese Schau des göttlichen Antlitzes, das ist so doppelt überliefert. Die eine Überlieferung legt das Schwergewicht auf dieses gleißende Licht, von dem ich vorher gesprochen habe. Und in der anderen, aber viel späteren Überlieferung heißt es, dass er so erschrocken ist, dieses Erschrecken vor dieser Schau, dass man ihm das angesehen habe und dass die Menschen fast ein bisschen erschrocken sind, wenn sie ihm begegnet sind, weil sich das in seinem Gesicht gezeigt habe. Das widerspricht aber der Hauptüberlieferung, dass die meisten Menschen ihn eigentlich sehr freundlich empfunden haben, sehr angenehm, dass diese Begegnung mit ihm sie getröstet hat. Und das ist ja eigentlich auch das ganz biblische Bild, dass wir es mit Gott zu tun bekommt, natürlich auch schwierige Zeiten durchmacht, auch Dunkelheiten erleben muss, aber doch letztlich diese Güte und Freundlichkeit Gottes durchscheint.
Lieber Kaplan Fuchs, in der Depression von Bruder Klaus betrachtete er die Fresken vom Leiden Christi in St. Nikolausen. Was können wir von ihm lernen?
Das war eine ganz wichtige Sache für ihn. Er hat ja aus seiner Depression herausgefunden, weil er eben diesen Rat des Priesters angenommen hat und das Leiden Christi betrachtet hat, jetzt bildlich eben in St. Nikolausen, aber natürlich auch innerlich durch dieses Meditieren der sieben kanonischen Stunden, dieses Aufteilen des Tages anhand der Leidensgeschichte Christi. Er hat also von den Erfahrungen anderer Menschen gelebt, diese Erfahrung, dass wir mit der Betrachtung, durch die Betrachtung des Leidens Christi auch aus schwierigen Situationen herausfinden, das ist ja eine tiefe Erfahrung, die viele Menschen schon gemacht haben in der christlichen Spiritualität und im Mittelalter erst recht. Bruder Klaus war sicher beeinflusst, nicht direkt, aber über seine Seelsorger von Heinrich Seuse, wo man das ja auch gut lesen kann von diesem mittelalterlichen Mystiker, der dann eben auch eine Leidensmystik gepflegt hat. Also wir können uns, wenn wir uns mit Bruder Klaus auseinandersetzen, wenn wir bei ihm auch Hilfe suchen, es ihm eigentlich gleich tun. Wir können das auch machen. Wir können das Leiden Christi betrachten, uns mit Christus so vereinen, aber nicht, um dann in diesem Leiden das letzte Ziel zu sehen, sondern das letzte Ziel ist ja Ostern. Und das Licht ist stärker als die Finsternis, wie es ja Johannesevangelium auch immer wieder deutlich gemacht wird.
Man sagt, dass Bruder Klaus einer der größten Mystiker im europäischen Raum war. Haben nun die Laster ihn daran gehindert oder förderten sie ihn in der Schauung der Visionen?
Also ich habe persönlich etwas Mühe, Bruder Klaus und Laster so zusammenzudenken. Ein Laster ist ja so ein Hang zur Sünde, also eine ganz verkehrte Neigung. Je länger wir damit leben, desto mehr verdunkelt sich auch unser Gewissen. Und wir können gar nicht mehr richtig urteilen, was ist gut und was ist böse. Also so Laster sind dann nicht eigentlich selbst Sünden, aber doch so eine ganz schlechte Grundhaltung. Und das, muss ich sagen, sehe ich bei Bruder Klaus nicht. Ich denke, man müsste dann eben das immer so fokussieren, jetzt vor allem auf die Acedia. Da können wir das am ersten sehen. Es ist ja eigentlich auch, wenn man so sagen will, eben ein Laster der Fortgeschrittenen. Und er hat dieses Laster tatsächlich, wenn man das so sagen will, kennengelernt. Aber in dieser Zeit, es ist eine Sache zwischen 48 und 50, und da hat er ja nicht einfach dann sich da daran gewöhnt und sich immer mehr darin gesuhlt, sondern er hat ja gemerkt, das ist nicht gut, ich muss etwas tun. Und er hat ja dann Rat eingeholt, er hat ja dann das Leiden Christi betrachtet, er hat ja dann daraus herausgefunden. Also so insofern würde ich sagen, es ist schwierig, so Bruder Klaus oder überhaupt bei Heiligen von Lasten zu sprechen, jetzt aufs ganze Leben. Wir kennen ja Bruder Klaus nicht so gut, was vorher war, vor 50. Und von dem, was ich jetzt da erzähle, auch von dieser Krisenzeit, das wissen wir von ihm selber. Das ist ja überliefert von ihm. Aber die ältesten Zeugnisse sprechen nicht davon, dass er so einen Hang zur Sünde gehabt hätte. Im Gegenteil, es sind eigentlich eher die Berichte, die sagen, dass er schon sehr früh aufgefallen ist, dass er Gesellschaft gemieden hat, wo die Sünde vielleicht stärker verbreitet war. Und wenn man sich ja so diese Hauptsünden, diese sieben sogenannten Todsünden, wie man ja oft auch sagt, so vergegenwärtigt, dann kann ich ihn weder beim Neid, bei der Völlerei oder bei der Habgier, Wollust, Hochmut und beim Zorn, da sehe ich eigentlich keinen Bruder Klaus vor mir, außer dann eben bei dieser Acedia. Da sehe ich Bruder Klaus aber nicht im Ranft, sondern in dieser Zeit, bevor er dann Familie und Besitz verlassen hat.
Das heißt also, im Ranft hat er wieder den Frieden im Herzen gefunden und die Zweisamkeit mit Gott.
Ja, er hat den Frieden gefunden, er hat sich ganz mit Gott hier auseinandersetzen können, aber die Menschen nicht vergessen. Er war ja in dauerndem Kontakt dann mit sehr vielen Menschen, eigentlich noch mit mehr Menschen als vorher. Aber er war auch schon vorher bekannt als ein Mann, der in einer tiefen Gottverbundenheit gelebt hat. Seine große Krise war eben diese Midlife-Crisis zwischen 48 und 50, die ihn ja auch so sympathisch macht, weil viele Menschen sich gerade darin erkennen können, dass er also auch stark herausgefordert wurde. Und wir so sehen, dass selbst ein Mann wie Bruder Klaus, der schon als Kind auffällig fromm war, selbst ein solcher Mann kann in eine starke Versuchung geraten, aber er kann mit Hilfe Gottes auch aus einer solchen Versuchung herausfinden.
Lieber Kaplan Ernst Fuchs, welche Rolle nahm seine Frau Dorothea ein? Unter anderem waren sie auch sehr stark verbunden. Sie hat für ihn den Habit genäht.
Seine Frau spielte in seinem Leben eine große Rolle. Sie war eigentlich die erste Seelsorgerin. Er hat viel mit ihr gesprochen, das ist auch gut überliefert. Sie hat dreimal zu ihm Ja gesagt. Das finde ich fast das Sprechendste, damit man seine Frau Dorothee besser begreifen kann und auch achten kann. Dorothee hat das erste Jahr gesprochen, als sie ihn geheiratet hat. Sie hat Ja zu ihm gesagt, ein Leben mit ihm zu führen, eine Familie zu gründen mit ihm. Das ist ein Ja, das viele Frauen kennen und Männer natürlich auch, wenn man Ja zueinander sagt. Dann hat sie aber das zweite Ja gesprochen und für dieses Ja hat Bruder Klaus ihr auch sehr gedankt. Er sagt, dass das eine große Gnade war, dass sie Ja gesagt hat zu seinem Weggang. Sie hat ja selber miterlebt, wie er gelitten hat in dieser Zeit. Und sie hat selber auch verstanden, dass Gott offenbar etwas anderes noch will von ihrem Mann. Das war das zweite Ja, das sie zu ihm gesprochen hat. Ein Ja, das sehr viele nicht begreifen können, vor allem seit den 60er Jahren. Vorher hat man das nicht groß thematisiert, aber seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ist das so eine große Frage. Ja, wie ist das möglich? Und das dritte Ja, das ich persönlich auch ein großes Ja finde, fast noch schwieriger als das zweite Ja. Sie hat Ja gesagt zu ihm, als er dann ja plötzlich nach nur wenigen Wochen wieder da war und ganz in der Nähe, kaum 10 Minuten weg vom Wohnhaus, als Einsiedler lebte. 20 Jahre lang war er da im Ranft, kaum 10 Minuten weg. Und auch zu dieser dritten Phase hat sie Ja gesagt. Und ein sprechendes Zeichen ist dann, dass sie das Kleid, das Pilgerkleid und vielleicht auch das Eremitenkleid, weitere Kleider gewoben und genäht hat. Für ihn ist ein sprechendes Zeichen auch dafür, eben für dieses Einverständnis, dass sie in der Tiefe begriffen hat, dass Gott für ihren Mann einen ganz anderen Weg vorgesehen hat, als sie es dachten, als sie halt noch jung waren und geheiratet haben.
Mhm. Er hat sich dann sukzessive immer stärker auf Gott ausgerichtet und dadurch natürlich auch mehr Anfechtungen des Teufels bekommen.
Grundsätzlich, wenn wir es mit Gott immer mehr zu tun bekommen, merken wir auch, dass wir immer stärker angefochten sind. Denn einer hat sicher nicht so Freude daran, nämlich der Böse. Also wird man es auch mit dieser Wirklichkeit zu tun bekommen. Das sieht man im Leben von Bruder Klaus schon sehr früh. Es gibt viele Zeugnisse, dass Bruder Klaus da mit dem Bösen, mit dem Teufel zu kämpfen hatte. In der Zeit, als er noch als Bauer arbeitete und besonders auch am Anfang seines Einsiedlerlebens im Ranst. Und je länger er dann im Ranst ganz in Frieden und mit Gott gelebt hat, desto weniger wird dann davon berichtet. Er hat mit der Zeit den Frieden mit Gott und in Gott gefunden. Also wir müssen auch selber lernen, wenn wir auf Bruder Klaus schauen, zu widerstehen. Und hier habe ich ein Zeugnis, das ich gerne immer wieder mal auch den Pilgern sage. Das ist auch ein Zeugnis aus dem Berner Brief. Dort schreibt er, es gibt manchen Menschen, der am Glauben zweifelt. Und der Teufel tut manchen Einfall durch den Glauben. Und am allermeisten durch den Glauben. Ich schreibe es euch zur Stärkung. Als der böse Geist jemanden versucht, dass er desto ritterlicher widerstehe. Aber wenn wir es zu tun bekommen mit dem Bösen, wenn wir merken, dass die Macht der Sünde uns wieder übermannt, dass wir da auch gerade solche Heiligen anrufen können, wie Bruder Klaus, weil er das selber gekannt hat und uns ermutigt, zu widerstehen, wenn wir in eine solche Situation geraten.
Herr Kaplan Fuchs, wo würden Sie das Bruder Clausen Gebet einordnen in seinem Leben?
Das Bruder Clausen Gebet zeigt uns vor allem, dass er ein Mystiker war. Es ist ein mystisches Gebet, das uns auch die Stufen zeigen kann, wie wir uns Gott nähern können. Und es zeigt uns, dass wir nicht zu Gott gelangen können, ohne durch das Leiden gehen zu müssen. Jedem Menschen ist wohl eine gewisse Portion an Leiden einfach auferlegt. Wir werden unter Schmerzen geboren und sterben unter Schmerzen und wir erleben viele Schmerzen und Leiden während eines Lebens. Und es gibt ein Wort von Heinrich Seuse, das das eigentlich gut zusammenfasst. Heinrich Seuse, dieser mittelalterliche deutsche Mystiker, der indirekt eben auch Bruder Klaus sicher beeinflusst hat, er sagt einmal, wer nicht gelitten hat, was weiß denn der? Das ist eine tiefe Erfahrung des christlichen Glaubens. Es gibt kein Ostern ohne Leiden. Das hilft uns aber auch, wenn wir mit Leiden konfrontiert sind, wenn wir mit Schmerzen konfrontiert sind, mit Nöten, dass wir gerade dann nicht die Hoffnung verlieren dürfen, denn wir wissen ja auch, nach der Leidensgeschichte kommt Ostern. Über allem steht das Licht von Ostern.
Sehr schön. Möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten, lieber Kaplan Ernst Fuchs?
Ja, gerne. Ich mache immer wieder darauf aufmerksam, dass man einem Heiligen vor allem dann gut begegnen kann, wenn man vor Ort ist. Ich lade also alle ganz herzlich ein, Bruder Klaus vor Ort kennenzulernen, sein Grab zu besuchen in Sachsen, in den Ranft zu gehen, die Stille dort zu suchen. Und dabei möchte ich noch auf den heiligen Johannes Paul II. Verweisen, der ein wunderschönes Wort über Bruder Klaus gesagt hat, das vielleicht den einen oder anderen dann ermutigt, den Weg hierher einmal zu machen. Er sagte, seit so vielen Generationen ist unter euch ein Mensch geistig gegenwärtig, der mit seinem ganzen irdischen Leben die Wirklichkeit des ewigen Lebens in Gott bekräftigt hat.
Sehr schön. Herzlichen Dank für diese stärkenden Worte und auch Ihren Hinweis, dass wir einmal nach Sachsen ins Bühli-Ramft pilgern sollen. Ein großes Vergelt's Gott, lieber Kaplan Ernst Fuchs, für Ihre tiefen, differenzierten und stärkenden Gedanken zum Thema Acedia im Leben von Bruder Klaus. Es ist kein einfaches Thema, das man versteht, aber trotz all dem ist es Ihnen gelungen, die wesentlichen Themen der Acedia unseres Landespatrons herauszuarbeiten. Und vor allem auch verständlich haben Sie uns diese Thematik näher gebracht. Ein herzliches Dankeschön und dürfen wir Sie um den Segen Gottes bitten, damit das heutige Gehörte im Wachstum unseres geistlichen Lebens fruchtbar wird.
Sehr gerne, wir wollen zuerst beten mit Bruder Klaus. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Und so segne, begleite und behüte euch auf die Fürsprache des heiligen Bruder Klaus, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ein großes Dankeschön, lieber Kaplan Ernst Fuchs, und wir wünschen Ihnen in Ihrem Apostolat in Sachsen und im Flüeli Ramft als Bruder Klausenkaplan Gottes besonderen Segen und Schutz, das natürlich an der Hand Marias und des heiligen Bruder Klaus. Vergelt's Gott.
Sehr gerne.
Das war die Sendung mit dem Bruder Klausenkaplan Ernst Fuchs zum Thema Akedia, das Laster der Trägheit, des Überdrusses bei Bruder Klaus. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören unter www.radiogloria.ch Podcast und werden Sie doch missionarisch, teilen Sie den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten. Mit dem weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria Team viel Freude und Segen. Piazzi Gott, Iri Andrea Marti.